Es ist tatsächlich so, dass die Ostergottesdienste meine Lieblingsgottesdienste sind. Und besonders der Karfreitag, den finde ich so überragend schön, denn es geht tatsächlich nur um Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Und wenn ich dann die Lieder höre, die so zum Teil so persönlich sind, ist das einfach total emotional. Ihr kennt die unterschiedlichen Lieder. Für mich gingst du nach Golgatha. Für wen ging er nach Golgatha? Für mich. Für mich hast du das Kreuz getragen, und Olli hat das so brutalst hier mal ganz kurz so vorgeführt, es war barbarisch, wie Jesus gestorben ist. Und wisst ihr, du warst es ihm wert, für dich, für deine Sünden. Das macht das so emotional, dass wir zum einen traurig sind und auf der anderen Seite einfach total erfüllt mit Glück sind, weil wir wissen, wir waren es Gott wert, dass er seinen Sohn schickt. Vielleicht kennt ihr auch das Lied, das Blut verliert niemals seine Kraft. Das sind so ergreifende Lieder, die mich immer wieder packen. Heute geht es um Jesus, Gottes überragender Sohn. Der Text, den ich lesen will, er hat mich total gepackt und ich konnte nicht anders. Ich musste, möchte und darf über diesen Text heute predigen aus Kolosser 1, Vers 13 bis 23. Es hat mich wirklich ergriffen und mein Wunsch ist es, dass du heute nach der Predigt genauso ergriffen bist und dass du Gott einfach nur anbetest und Gott dankst für das, was Jesus getan hat, was Jesus ermöglicht hat. Die Gliederung ist wie folgt: Jesus, wer bist du? Jesus, was hast du getan? Und Jesus, was hast du mit mir oder auch mit uns vor? Und ich bitte euch, die Gemeinde, wenn es möglich ist, aufzustehen und wir werden den Text lesen aus Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ihr dürft euch gerne setzen. Wenn der Titel heißt Gottes überragender Sohn, dann bedeutet es, dass Jesus überragt. Es gibt niemand, der so beeindruckt wie Jesus Christus. Und je mehr ich mich mit der Bibel befasse und je besser ich Jesus kennenlerne, umso mehr stelle ich fest, ich kann es nicht fassen. Jesus, du bist zu groß für mich. Und ich bereite mich auf die Predigt vor und ich bete und ich spreche mit Jesus und ich merke, wie soll ich das fassen, was du alles bist? Du bist Gott. Du bist unerschöpflich. Du bist so groß, du überragst einfach alles. Es gibt niemand, der sich mit dir messen kann. Niemand kommt da dran. Jesus ist Gottes überragender Sohn? Die erste Frage, die ich mich stelle und wo ich euch einfach gerne mitnehmen möchte, ist: Jesus, wer bist du? Und dieser Text, den wir gelesen haben, er stellt uns Jesus vor. Jesus, wer bist du? Paulus schreibt diesen Brief mit Timotheus an die Kolosseer. Und da waren Menschen zum Glauben gekommen durch Epaphras. Er hatte das Evangelium verkündigt und es sind gläubige Menschen. Und er dankt Gott für das, was in dieser Gemeinde geschehen ist. Und so kommen wir zu diesem Textabschnitt, das nur ganz, ganz kurz zu diesem Kontext. Die Gemeinde hatte wie jede andere Gemeinde auch große Schwierigkeiten mit ihr Lehren und alles Mögliche, was dann noch dazu kam. Und es wundert mich kein Stück, dass man das immer wieder liest, wenn Gemeinden entstehen, wenn das Evangelium ins Herz trifft, dass Schwierigkeiten entstehen. Weil es gibt tatsächlich einen Feind, der gewillt ist und der sich echt bemüht, um Christen, wahre Christen von Gott abzubringen, Christen zu schwächen. Das passiert auch heute immer wieder. Jesus, wer bist du? Und ich lese uns Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Gott will sich sichtbar machen. Nach der Trennung aus dem Garten Eden, wo die Menschen gesündigt hatten, wo eine große Kluft zwischen Mensch und Gott entstanden ist, hatte Gott tiefes, herzliches Verlangen, so wie wir es auch gestern gehört haben, wieder Kontakt zum Menschen zu haben. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, Gott, ich würde dich so gerne sehen, ich habe Sehnsucht danach, dich mal live zu erleben, ich würde dich gerne sehen, du bist mein Herr. Es ist eine Sache zu glauben auf Entfernung, aber ich habe diesen Wunsch, dich anzufassen. Vielleicht dich einfach zu hören, deine Stimme zu hören. Diesem ist Gott nachgekommen. Er hat sein Ebenbild, welcher Gott repräsentiert, was genauso ist wie Gott, seinen Sohn, hat er auf die Erde gesandt. Und die Menschen zu der Zeit Jesu haben es erlebt, Gott zu sehen in seinem Sohn Jesus Christus. Wer ist Jesus? Er ist das Ebenbild Gottes. Und Gott hat einen ganz, ganz hohen Preis dafür bezahlt, dass er seinen Sohn gesandt hat auf die Welt. Und es war ihm wert. Im zweiten Absatz heißt es, der Erstgeborene der Schöpfung. Wer ist Jesus? Er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Das setzt in uns etwas frei. Wenn er der Erstgeborene ist, dann verstehen wir das nicht ganz, weil Jesus ist doch ewig, oder? Er ist ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir merken, dass die Übersetzung nicht ganz optimal ist. Und wenn man das griechische Wort übersetzt, so habe ich es in einigen Stellen gelesen, die Neu-Genfer Übersetzung erklärt es ein bisschen besser. Dort heißt es, der vor allem Geschaffenen da war. Jesus war, bevor etwas entstand, er war da. Das ist für uns so fast unmöglich zu begreifen, was Ewigkeit bedeutet. Wir haben auch einige Fragen. Gott, wenn du schon immer da warst, wie bist du entstanden? Oder, keine Ahnung, wissen wir nicht. Wie ist das gewesen, die Existenz Gottes und so weiter? Unbegreiflich für uns. Hier heißt es, er war der Erste. Er war vor allem da. Das ist Jesus. Wer ist Jesus? Wir lesen in Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch und für ihn geschaffen. Also, Jesus, wer bist du? Wir stellen fest, der Text sagt uns, er ist der Schöpfer des Universums. Alles, was ihr seht, alles Sichtbare, ist Schöpferhand Gottes. Was mich hier so unglaublich gepackt hat, war dieser Absatz. Alles ist für ihn geschaffen. Alles. Auch du. Du bist für Gott, für Jesus gemacht. Du bist durch Jesus gemacht und für Jesus gemacht. Das hat mich tief ergriffen. Wir würden sagen, ja, meine Eltern haben sich verliebt. Das war eine eheliche Beziehung und Sexualität und alles, was dazugehört. Und so bin ich entstanden. Das ist unsere Logik. Aus Gottes Perspektive bist du kein Zufall. Du bist ganz bewusst gemacht worden für Jesus. Das ist unglaublich. Wenn du deine Existenz, dein Leben verstehen willst, musst du verstehen, dass du für Jesus gemacht bist. Und du bist kein Zufallsprodukt, sondern du bist Schöpferhand Gottes. Hier heißt es, dass Jesus alles Sichtbare gemacht hat, deinem Bruder, deine Schwester, Kinder, wenn ihr euch seht und anfasst, alles das hat Jesus gemacht. Aber hier heißt es nicht nur das Sichtbare, auch das Unsichtbare. Dinge, die wir nicht sehen, die wir Menschen nicht fassen können, hat Jesus gemacht. Das sind die Engelwesen. Das sind unsichtbare Mächte, die da sind, die wir nicht wahrnehmen. Alles das ist Jesus. Jesus, wer bist du? Das ist besonders. In Vers 18 heißt es, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist das Haupt der Gemeinde. Dass wir existieren als Christen, die ersten Gemeinde nach dem Tod Jesu, nach der Auferstehung, der Grund dafür ist Jesus selbst. Und wenn es heißt Haupt, dann steht das für Kopf. Jesus ist der, der das Sagen hat über die Gemeinde und der bestimmt, was mit der Gemeinde geschieht. Jesus hat in der Gemeinde, die weltweit ist, es gibt nur eine Familie Gottes, das ist mir immer so wichtig, auch wenn es unterschiedliche Konfessionen gibt, aber für wahre gläubige Christen gibt es nur eine Familie Gottes und Jesus hat in der Gemeinde das Sagen. Er ist die Schaltzentrale und er bestimmt, wie es abläuft. In unserem Unternehmen bauen wir ganz viele Klemmen, unterschiedliche Dinge und all diese elektronischen Bauteile mit super Funktionen, mit allen möglichen technischen Schnickschnack, bauen wir. Und alles das wird benötigt, damit so ein Schaltschrank funktioniert. Es gibt Impulse und Signale weiter und ohne dieses Innenleben würden ganz, ganz viele Dinge, ganz viele Produkte einfach nicht funktionieren. Und ohne Jesus als Haupt würde die Gemeinde nicht funktionieren. Denn er gibt die Impulse und Signale, er sagt, wo es hingeht. Er ist das Haupt der Gemeinde. Jesus, wer bist du? Und so heißt es in Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Hier kommt ein zweiter Aspekt zum Tragen. Er ist der Erstgeborene von dem Toten. Beim Tod endet für uns im Prinzip alles. Gläubig oder nicht gläubig, die Existenz unseres menschlichen Daseins ist in dem Augenblick vorbei. Wir als Gläubige wissen, dass es eine Perspektive gibt und ein Leben nach dem Tod gibt. Für Menschen, die nicht gläubig sind, die an Gott nicht glauben, vielleicht Atheisten sind, für sie war es das. Jesus ist gestorben und wir merken, dass einige Jünger, die haben es nicht mehr ausgehalten, die sind wieder fischen gegangen. Man kann es ihnen auch nicht verübeln. 3 Tage später erleben wir diese wunderbare, diese herrliche Majestät, dass dieser Jesus, der auf brutalste Art und Weise barbarisch am Kreuz stirbt, dass dieser Jesus aufersteht und wieder existiert. Es erscheint einem wie ein Wunder und wir merken, dass Jesus nicht nur Mensch ist, sondern Gott ist und hoch erhaben über Tod. Wie sehr würden sich manche Leute wünschen, dass eine geliebte Person sie wieder lebt. Es ist nicht möglich, nicht für Menschen, für Jesus schon. Das ist Jesus. Sein Körper stirbt und er hat die Kraft, er hat den Tod besiegt und er ist zum Leben auferweckt worden. In 2. Korinther 5, Vers 14 heißt es, denn die Liebe Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich finde diesen Vers so schön, es bekräftigt diesen Gedanken, dass wir für Jesus gemacht worden sind. Wenn Christus für dich gestorben ist, wenn du Jesus wirklich lieb hast und wenn du Jesus glaubst, hast du eine Verpflichtung. Lebe ein Leben für Jesus. Das ist unsere Bestimmung. Das ist ganz wichtig, das zu erkennen. In Vers 19, und das fiel mir schwer, diesen Gedanken zu fassen, bis Gott in mir etwas ausgelöst hat. Ich werde es nicht perfekt erklären können, ich werde es nur stückweise erklären, aber das sind so die Gedanken, die mich erfüllt haben. In Vers 19 heißt es, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Jesus, wenn ein Glas gefüllt wird und komplett voll ist und ihr noch etwas draufkippt, es fließt über. Denn es ist komplett voll. Man kann nichts mehr hinzugeben und so erfüllt Jesus einfach alles. In ihm ist die Fülle und ihr kennt die netten Christen, die dann behaupten, du brauchst Jesus und dann hast du alles. Kennt ihr das? Ich finde das so toll. Theoretisch und theologisch richtig. Aber warum fühlt es sich im Alltag manchmal nicht so an? Wenn du einsam bist und niemand da ist. Du hast doch Jesus, du bist ein wiedergeborener Christ. In ihm ist die Fülle. Er ist alles. Aber warum fühle ich mich so einsam? Oder du wirst nicht geliebt. Oder du wirst nicht beachtet und nicht wertgeschätzt in der Familie, in der Firma, wo auch immer. Und du weißt, dass du Jesus hast. Und es fühlt sich doch so an, als ob ich doch noch etwas brauche. Warum ist das so? Und ich habe festgestellt, das Problem ist, dass wir zwischen Himmel und Erde sind, wie wir es gerade gesungen haben. Wir leben in einer Perspektive, wo wir auf der Erde sind. Es ist eine menschliche Perspektive, eine menschliche Welt, die uns umgibt. Aus der Perspektive Gottes ist das eine ganz kleine Phase, die im Prinzip sehr, sehr kurz ist. Und das, was wirklich zählt, das sagt auch die Bibel immer wieder, das ist nicht das Leben hier, diese 70 Jahre. Was wirklich zählt, ist die Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott live erleben. Das ist das, was zählt. Und wir merken, aus der Perspektive Gottes, ist das, was uns hier im Leben als wichtig erscheint, ganz oft überhaupt nicht wichtig. Für mich fühlt es sich momentan an, weil das meine Welt ist. Gott, ich brauche das unbedingt. Aber aus der Perspektive Gottes, aus der viel größeren Perspektive, sagt er, du brauchst nur Jesus. Das reicht. Das wird dich von Ewigkeit zu Ewigkeit in die Ewigkeit tragen. Und wenn du in Jesus bist, hast du alles. Du hast alles. Die Fülle Gottes. Vers 20. Wer ist Jesus? Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Er ist der Versöhner aller Dinge, heißt es hier. Und das Kreuz ist das Symbol des Christentums. Und ich finde das sehr, sehr schön. Ihr seht es auch hier, vielleicht ein bisschen verblasst. Das Kreuz hat eine Symbolkraft. Und ich habe es letztens noch gelesen. Ich lese es euch mal vor. Im Christentum symbolisiert der vertikale Balken die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Der horizontale Balken des Kreuzes verbindet die Beziehung zwischen den Menschen. Heute ist das Kreuz besonders als Zeichen des Christentums verbreitet und wurde im Jahr 431 nach Christus durch das Konzil von Ephesus offiziell als christliches Zeichen eingeführt. Das Zeichen leitet sich von der Kreuzigung Christi ab und ist in der christlichen Theologie eng mit dem Thema Schuld und Sühnung verbunden. Jeder, der sich so ein bisschen mit dem Kreuz befasst, kommt nicht drum rum, als über Schuld und Sühnung nachzudenken. Jesus, wer bist du? Du bist derjenige, der die Schuld auf sich genommen hat, um Versöhnung und um Frieden zu schaffen. So einfach. Das symbolisiert das Kreuz. Jesus, du kamst vom Himmel herab auf die Erde. Du hast es dir angetan, weil wir es dir wert waren. Und du hast jeden Menschen, jeden, der lebt, hast ihnen die Versöhnung ermöglicht. Und jeder, der glaubt, bekommt Vergebung. Das ist so einfach. Das ist fast zu billig. Es ist ungerecht. Wirklich, ich verbock mein ganzes Leben. ich habe die fiesesten Sünden getan und jetzt reicht es aus, zu diesem Kreuz zu kommen, zu Jesus zu kommen, mich vor ihm niederzubeugen und zu sagen, Jesus, ich glaube dir. Das reicht. Das reicht. Ich möchte dich einladen, falls du diese Versöhnung nicht erlebt hast, komm zum Kreuz, komm zu Jesus. Er vergibt und tilgt und löscht jede Sünde. Er kann es. Dafür ist er gekommen. Er ist der Versöhner aller Dinge. Das Kreuz ist ein Zeichen der Gnade. Und so lesen wir in Epheser 1, Vers 7 zum Beispiel, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist nicht verdient, wenn du ein Kind Gottes wirst. Das haben die in Kolosser gut erlebt. Sie waren Gott fremd, heißt es in dem Text. Sie waren so weit entfernt von Gott. Sie waren auch böse, das haben sie alles erlebt. Und jetzt waren sie Kinder Gottes. Sie haben diese Versöhnung selbst erlebt. Es ist Gnade. Das Kreuz ist ein Zeichen des Sieges. So heißt es in 1. Korinther 15, 57, wo Paulus schreibt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Deswegen sind wir auch so glücklich, auch an Karfreitag. Weil Jesus der Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel. Wir haben Perspektive. Und es ist zu Recht so, dass wir auf der einen Seite ergriffen sind und traurig sind, was an Karfreitag geschehen ist, aber auf der anderen Seite tief glücklich, tief zufrieden. Und wenn du heute nach dem Gottesdienst einfach total glücklich bist und Gott die Ehre gibst für das, was er getan hat, es ist alles in Ordnung. Du musst nicht das Gefühl haben, ich muss den ganzen Tag einfach nur traurig sein. Nein, gib Gott die Ehre, gib ihm den Ruhm für das, was Jesus ist. Wir stellen uns die zweite Frage und jetzt wird es kürzer. Jesus, was hast du getan? Wenn ich meinen Sohn fragen würde, Ben, was hast du getan? Dann hört sich das schon fast wie so ein Vorwurf an. Was ist denn schon wieder los? Was ist schon wieder schiefgelaufen? Was ist passiert? In diesem Fall ist es absolut positiv. Jesus, was hast du getan? So lesen wir in Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Finsternis, Dunkelheit, steht für Böses, für alles, was Gott nicht gebrauchen kann. Ja, was von Gott trennt. Das Reich seines Sohnes ist das Reich sein in das Reich seiner Liebe. Es ist ein Liebensreich. Da, wo Liebe vorhanden ist, wo keine Dunkelheit, kein Hass, kein Böses drin ist, sondern wo absolute Liebe ist, Wahrhaftigkeit ist, wo Ehre, wo Respekt ist. Und hier heißt es zu diesen Gläubigen, sagt Paulus, Jesus, den wir gerade beschrieben haben, der hat euch von dem einen Reich in das andere hineinversetzt, in das Reich seines Sohnes. Wenn du heute zu dieser Menschengruppe gehörst, du sagst, ja, ich bin ein Kind Gottes und ich bin in das Reich seiner Liebe versetzt worden, danke Gott von ganzem Herzen. Das ist so wunderbar. Das hat Jesus getan. Jesus, was hast du getan? Und so heißt es in Vers 20 und 21, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Was hat Jesus gemacht? Er hat Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Hat er Frieden gebracht. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod hat er uns versöhnt. Ein Friedensstifter. Deswegen wird Jesus auch als Friedefürst, Prince of Peace. Das ist Jesus. Er ist der Friedefürst. Er bringt Frieden. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr eine zwischenmenschliche Beziehung habt und ihr liebt jemanden wirklich und die Beziehung, da passt was nicht. Das ist unfassbar schmerzhaft, wenn es vielleicht euer Ehepartner ist oder euer Kind, euer Sohn, eure Tochter, die vielleicht schon erwachsen sind. Die Beziehung ist einfach nicht mehr in Ordnung, was auch immer dazwischen gekommen ist. Es ist so schmerzhaft, es tut weh. Das ist, wenn da kein Friede drin ist. Was Jesus gemacht hat, ist die Beziehung zu Gott, wo kein Friede vorhanden war, er hat diese Versöhnung geschaffen. Und auf einmal ist eine Beziehung möglich, eine Beziehung der Nähe, der Zuneigung, der Wertschätzung. Das ist Frieden. Frieden ist da, wo man sich zu Hause fühlt und wo man auch sich angenommen fühlt, wo man sich verstanden fühlt, wo man einfach auch geliebt wird. Angekommen. Was hat Jesus gemacht? Er hat uns mit Gott versöhnt und Frieden gemacht. Wir sind angekommen. Liebe Gemeinde, das ist wichtig. Du bist bei Gott angekommen. Durch Jesus. Er hat dich von dem einen Reich ins andere Reich versetzt. Jesus, die dritte Frage: Was hast du mit uns vor? Was ist denn dein Ziel? Wir haben verstanden, wer du bist. Wir haben verstanden, was du gemacht hast. Aber was sind so deine Absichten? Was beabsichtigst du? Was hast du mit uns vor? Und in Vers 22 heißt es, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Heilig, tadellos, unverklagbar vor Gott kommen. Das ist der Plan. Das ist der Plan Gottes, dass du, obwohl du Mensch bist, vielleicht bist du ein Christ geworden, bist immer noch so fehlerhaft und du merkst immer wieder, ich wäre gerne besser. Aber ich bin einfach nur Mensch. Ich kann das so gut verstehen. Ich wäre auch so gerne besser. Wir sind nur Menschen. Wir sind fehlerhaft. Wir fallen auch öfter. Wir sind nicht perfekt. Aber Jesu Plan ist es, uns vor Gott zu stellen, als tadellos, als heilig und unverklagbar. Und dieses Wort unverklagbar, das ist so ein fieses Wort, denn das bedeutet ja, dass uns jemand permanent anklagt oder anklagen kann, weil wir schuldig sind. So einfach ist es. Wenn du sündigst, hast du Schuld. Und es gibt jemand, der uns anklagt, und das ist der Teufel. Und heißt, so heißt es in Offenbarung 12, Vers 10, ein interessanter Abschnitt in der Vision, die Johannes hatte. Und dort heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Der Teufel verklagt Tag und Nacht. Und wenn du es mal gemerkt hast, wahrscheinlich bei deiner Bekehrung hast du es gemerkt, wo du zu Gott kommen wolltest und du hast diese Kämpfe in dir gespürt und hast gemerkt, irgendwas hält mich zurück, ich bin nicht gut genug. Alle möglichen Gedanken gehen in dir vor, das ist alles, was der Teufel macht. Er will dich absolut davon abhalten, dass du zu Gott kommst, vielleicht auch heute. Vielleicht sagst du, ich habe diesen Frieden nicht. Ich habe verstanden, wer Jesus ist. Aber ich brauche eigentlich Jesus, weil ich ihn einfach noch nicht habe. Der Teufel wird alles tun, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Er klagt dich an, zu Recht, weil wir schuldig sind. Und schuldlos werden wir nur durch Jesus Christus. Jesus hat den Plan, uns vor Gott zu stellen, uns zu reinigen durch sein Blut. Und indem er das macht, sind wir tadellos. Sind wir heilig, bestimmt für das Reich Gottes. Das ist eine große Ehre für uns. Wir müssen nicht viel machen. Wir müssen uns auch nicht groß anstrengen. So ist das auch mit der Frucht des Geistes, wenn man darüber nachdenkt, dass Gott in uns wirkt. Das passiert fast automatisch. Wir lassen Jesus in unserem Leben hinein und dann fängt Gott an zu wirken. Und auf einmal merken wir, das hat gar nicht große Anstrengungen erfordert. Irgendwie hat Gott das gemacht. Er hat mich verändert. Vorher war es nicht möglich, irgendwie ein Wort von einer Menschenmasse zu halten. Jetzt kann ich das Wort verkündigen. Kann so gewesen sein bei manch einem. Es passieren unterschiedliche Dinge, die einfach der Heilige Geist verändert. Und das hat auch die Gemeinde gemerkt, die da entstanden ist. Sie hatten gute Früchte. Da hat Gott wirklich Veränderungen geschaffen und Jesus schafft es, uns tadellos vor Gottes Angesicht zu bringen. Die zweite Aufgabe oder die Aufgabe, die wir bekommen, finden wir in Vers 23. Hier gibt es eine Voraussetzung, um vor seinem Angesicht tadellos dazustehen. Hier heißt es, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Also, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung. Zwei Dinge müssen wir tun, die wichtig sind. Im Glauben gegründet fest bleiben. Wie macht ihr das? Ich würde mich wirklich, würde gerne mich mal mit euch drüber unterhalten. Wie bleibst du fest gegründet im Glauben? Wie machst du das, wenn du ein Kind Gottes bist? Und zweitens, wie lässt du dich nicht abbringen von der Hoffnung des Evangeliums? Ich persönlich mag die einfache Art der Theologie, die einfache Art der Theologie ist meine einfache Art, wie ich den Glauben verstehe oder wie ich das praktisch auslebe. Ich mag es sehr einfach, einfach ist am besten, das kann ich verstehen. Kinder, ihr kennt das Lied, es ist eines der besten Lieder meiner Meinung nach. Lies die Bibel, bete jeden Tag. Kennt ihr das? Wenn ihr fest im Glauben bleiben wollt, lies die Bibel und bete jeden Tag. Damit hast du zwei Gs abgedeckt. Und ihr kennt die fünf Gs, sie bauen aufeinander auf. Die sind bekannt in christlichen Kreisen. Glaube, damit beginnt es. Uns wird das Evangelium verkündigt, vielleicht auch durch Lied gut. Und ihr fangt an, Jesus zu glauben. Damit beginnt es. Dann hört ihr auf seine Stimme, ihr hört Gottes Wort. Und dann zählt es. Und hier hapert es bei den meisten Christen. Dann kommt das dritte G. Dann solltet ihr gehorsam sein und das tun, was da geschrieben steht. Das ist der große Schlüsselpunkt, wo ich merke, dass die Leute das einfach nicht machen. Und deswegen sind sie auch nicht gegründet. Und deswegen verlieren sie auch die Hoffnung am Evangelium und die Freude am Evangelium, weil sie ungehorsam sind. Also, Glaube, Gottes Wort, Gehorsam, Gebet. Es ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Besprich das mit Jesus, was auch immer du durchmachst, welche Schwierigkeiten auch immer kommen, was auch immer in deinem Leben schiefläuft, rede mit Jesus, bete und sprich mit Gott darüber und als nächstes Gemeinschaft. Viele glauben, ja, ich schaffe das schon. Die Gemeinde, das ist so eine nette Sache, aber das ist so eine verbindliche Sache. Und das ist auch so ein bisschen problematisch. Sobald ich zu einer Gemeinde dazugehöre, dann haben die ja auch so einen gewissen Anspruch auf mein Leben oder fordern vielleicht Dienste ein oder sonst was und wollen, dass ich zur Baustelle komme, was echt nervig sein kann und so weiter. Also ich bin ja dann irgendwie verbindlich dabei. Ich komme da auch irgendwie alleine durch. Ich kann alleine als Christ unterwegs sein. Gott hat mir doch die Sünden vergeben. Ich komme da irgendwie durch. Ihr werdet scheitern. Die Voraussetzung ist, um das, was Jesus mit uns vorhat, auf diese Aufgaben zu achten. Bleibt im Glauben gegründet. Bleibt fest in Jesus. Und lasst euch nicht abbringen von der Hoffnung des Evangeliums. Und Jesus bringt Hoffnung. Ich fasse zusammen und schließe gerne und würde danach mit euch gerne wirklich Gott anbeten. Jesus, wer bist du? Er ist herrlich. Niemand ist so wie er. Er ist der überragende Sohn Gottes. Jesus, was hast du getan? Er ist ans Kreuz gegangen, hat gelitten und hat eine Versöhnung mit Gott ermöglicht. Er ist ein Friedensstifter, er hat Frieden gebracht. Jesus, was hast du mit uns vor? Er will uns vor Gottes Angesicht bringen. Er will uns tadellos vor Gott, zu Gott bringen. In die ewige Herrlichkeit. Und er möchte, dass wir vor Gott stehen können und ihm mit ihm ewig leben können. Und mit Offenbarung 5 möchte ich gerne enden. Offenbarung 5, Vers 11 bis 14. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und danach können wir gemeinsam beten. Es ist der Text, den Korne gestern erwähnt hatte. Und ich fand, er passt so gut in diese Tage hinein. Und ich wollte ihn gerne lesen und damit die Predigt abschließen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr dürft gerne beten. Herr Jesus, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, und das bist du. Und wir sehen das in der Offenbarung, dass es eine Zeit geben wird, wo sich alle vor dir beugen werden und dich anbeten werden. Das wollen wir als Gläubige, als Kinder Gottes auch schon heute tun. Wir erkennen an, dass du das Ebenbild Gottes bist, dass du der überragende Sohn Gottes bist. Niemand hat so viel Macht und Autorität, wie du es hast. Wir erkennen es an, Herr, wir sind so dankbar für dein Werk am Kreuz auf Golgatha. Und wir sind so geehrt, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass wir wichtig genug für dich waren, um für uns zu sterben. Herr Jesus, dir gebührt Lob, Ehre und Anbetung. Erhalte uns in deinem Namen. Ich bitte dich, dass du uns festmachst in deinem Wort, und dass die Hoffnung des Evangeliums in uns bleibt, dass du es uns erhältst und dass du uns tadellos am Ende unseres Lebens vor deinem Vater stellst, heilig, so wie du es vorhast. Amen.